ARD Sounds.
Mich schmerzt das sehr. Jedes deutsch-französische Projekt, das nicht erfolgreich ist, ist eines, was mir nicht gefällt, weil ich weiß, wie wichtig die deutsch-französische Zusammenarbeit in Europa ist. Aber am Ende muss man trennen zwischen Kopf und Herz an der Stelle.
Ein enttäuschter deutscher Verteidigungsminister, der aber keinen nachhaltigen Schaden für die deutsch-französische Zusammenarbeit sieht.
Beide Länder beenden das Kampfjet-Projekt FCAS. Wir beleuchten ausführlich die Gründe und die Auswirkungen.
Israel und der Iran haben ihre Angriffe eingestellt. Wie groß sind jetzt die Chancen für eine Verhandlungslösung?
Eine UN-Untersuchungskommission wirft Israels Regierung vor, gewalttätige Siedler eher anzustacheln als zu bremsen.
Und wir hören, was es mit Chinas Fischermiliz auf sich hat.
Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 9. Juni um 16 Uhr. Es sollte das größte Rüstungsprojekt Europas werden. Ein Kampfflugzeug der sechsten Generation mit der Fähigkeit, auch Drohnen aus dem Cockpit zu steuern. Nachfolger für den Eurofighter. Doch daraus wird erst einmal nichts, Thorsten. Seit gestern Abend wissen wir, dass das FCAS-Projekt gescheitert ist.
Ja, wir haben den Verteidigungsminister gehört. Es schmerzt ihn sehr. Und heute früh haben wir in diesem Podcast auch schon erklärt, woran es gelegen hat. FCAS war ja ein deutsch-französisch-spanisches Projekt und der Partner auf französischer Seite, der Dassault-Konzern, hat die Führerschaft beansprucht, die alleinige Führerschaft, und davon ließ er sich auch nicht abbringen. 2017 haben Frankreichs Präsident Macron und die damalige Bundeskanzlerin Merkel das Projekt auf den Weg gebracht. Jetzt, nach 9 Jahren, ist es gescheitert. Wie groß ist der Schaden? Dazu eine Einschätzung des ARD-Paris-Korrespondenten Michael Strempel.
Der Schaden ist schon ernst zu nehmen, auch wenn sich vor allen Dingen die deutsche Seite gestern bemüht hat zu sagen, das sei ja nicht das Aus von jeglicher Kooperation. Aber dieses Projekt, das war gedacht als ein symbolträchtiges Projekt. Es sollte einfach zeigen, dass mit Deutschland und Frankreich an der Spitze Europa in der Lage ist, auch große Rüstungsprojekte eigenständig ohne die Amerikaner auf die Schiene zu setzen und gerade die deutsch-französische Zusammenarbeit eben auch auszudehnen auf das Feld der Verteidigung und Rüstungskooperation. Jetzt wird das Gegenteil daraus. Es wird ein Symbol des Scheiterns und es wird ein Symbol von unvereinbaren industriepolitischen Interessen in Deutschland und in Frankreich. Und es zeigt auch, dass die Möglichkeiten der Politik auf die Interessen, Entscheidungen der Unternehmen Einfluss zu nehmen, begrenzt sind, vor allen Dingen in Frankreich. Für Präsident Macron war das wirklich ein Prestigeprojekt, aber der Rüstungskonzern Dassault hat eine alleinige, klare Führungsrolle beansprucht. Das wollten die anderen Partner nicht mitmachen. Und auch Macron ist es nicht gelungen, das so von diesem Kurs abzubringen. Also für Macron, der ja schon Pate am Anfang des Projektes stand, anders als Friedrich Merz, ist das auch nochmal eine schmerzliche Niederlage.
Interessant ist, dass das Thema in Frankreich nicht ganz so hoch gewichtet wird wie in Deutschland. Michael Strempel sagt, die französischen Zeitungen berichten darüber allenfalls im Wirtschaftsteil, wenn überhaupt. Und der Dassault-Konzern beschwichtigt und sagt, ja, dann bauen wir den Jet halt alleine, ohne Airbus. Doch wie Frankreich das finanzieren will, bei dem großen Staatsdefizit, das bleibt schleierhaft.
Braucht man denn in Zeiten der Drohnenkriege überhaupt noch so ein hochkomplexes Kampfflugzeug?
Das ist eine gute Frage und die gebe ich gleich mal weiter an Michael Strempel.
Das wird viel diskutiert. Braucht man das eigentlich noch? Ist das nicht so eine Art verteidigungspolitischer Dinosaurier? Aber Militärstrategen sagen, nein, wenn man wirklich in einem Krieg auch eine Lufthoheit herstellen will über größere Gebiete, dann braucht es nach wie vor bemannte Kampfjets. Und das Projekt FCAS war ja eine Kombination aus einem neuen bemannten Kampfjets und Drohnen und einer digitalen Vernetzung.
Wie wird es denn jetzt weitergehen? Deutschland und überhaupt Europa will sich ja in der Verteidigungspolitik unabhängiger machen von den USA.
Ja, und deshalb ist das Scheitern nach so vielen Jahren ja auch ein echtes Manko. Aber irgendwann braucht man ja ein neues Kampfflugzeug und deshalb sucht die Bundesregierung nach neuen Partnern. Verteidigungsminister Pistorius sagt, sein Haus sei seit Monaten im Gespräch mit verschiedenen Akteuren. Deshalb fragen wir dazu doch mal nach Berlin, und zwar unseren Berlin-Korrespondenten Mario Kubina aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Der hat sich auf NDR Info geäußert.
Da sind verschiedene Möglichkeiten im Gespräch. Eine Option wäre zum Beispiel, dass man sich mit Großbritannien, Italien und Japan zusammentut. Die drei Länder arbeiten bereits seit einiger Zeit an einem gemeinsamen Kampfjet-Projekt. Das ist auch schon recht weit gediehen. Aber wenn man sich in Berlin umhört, bekommt man schon die Einschätzung, da würde man jetzt auf einen fahrenden Zug aufspringen. Aber es ist ja auch weltweit bekannt, Deutschland hat die Möglichkeit, Verteidigungsausgaben mit Krediten zu finanzieren. Das ist natürlich ein enormer Vorteil. Das wissen auch potenzielle internationale Partner. Also durchaus eine realistische Option. Airbus im Alleingang, die deutsche Rüstungssparte von Airbus. Auch das wird diskutiert, wäre aber wahrscheinlich doch sehr ambitioniert. Aber es gäbe da auch im Inland noch Partner, die aufspringen könnten. Und dann reden wir ja auch nicht nur über einen Kampfjet, sondern wir reden über Drohnenschwärme, wir reden über digitale Vernetzung. Das soll ja weiter betrieben werden, durchaus auch noch unter dem Dach von FCAS.
Wir werden die weitere Entwicklung verfolgen, kommen jetzt aber in den Nahen Osten. Gestern haben Iran und Israel ihre jüngsten gegenseitigen Angriffe eingestellt. Hält die Waffenruhe noch?
Ja, heute haben wir an dieser Front keine neuen Attacken zu vermelden.
Dann lass uns doch noch mal auf die Verhandlungen schauen, die laut US-Präsident Trump in der Endphase sind.
Ja, ganz so optimistisch bin ich da nicht und auch Andreas Reinicke ist es nicht. Er ist der Direktor des Deutschen Orient-Instituts und wurde heute früh auf NDR Info dazu befragt, wie er den Stand der iranisch-amerikanischen Verhandlungen einschätzt.
Man denkt offensichtlich in zwei Schritten, das ist auch richtig. Zunächst mal in einem ersten Rahmenabkommen eben tatsächlich den Rahmen abzustecken, worüber man überhaupt verhandeln will. Und man hat ja den Text des bisherigen Entwurfs nicht bekommen, aber was man so gehört hat, heißt also die Frage, was passiert mit der Straße von Hormuz, die Frage, diskutiert man über die Atomwaffen oder besser gesagt auch über die ganze die Kontrolle des Irans über eigene Atomanlagen, ja oder nein. Da gab es ein Rahmenabkommen, das offensichtlich relativ weit ausgehandelt war, aber anscheinend hat Trump so die öffentlichen Äußerungen dieses nicht akzeptiert, wohl auch, weil die Kritik im Inneren, auch bei den eigenen Leuten an diesem Abkommen, an diesem Rahmen zu groß war. Weil ist dann ausgestiegen und jetzt muss man zusehen, dass man wieder neu einsteigt. Das wird aber schwierig sein und deswegen gibt es ja diese Verhandlungen immer hinter den Kulissen. Ich gehe davon aus, dass man versucht, weiterhin eine Lösung zu finden. Aber angesichts der Auseinandersetzung ist es halt schwierig. Also der erste Schritt wird sein, die Kämpfe im Südlibanon zu beenden, weil der Iran sonst nicht weiter verhandeln zu scheint, um dann noch mal zu versuchen, in dieses Rahmenabkommen wieder einzusteigen, um dann aber überhaupt erst einmal zu den Grundfragen zu kommen, die ja noch sehr vielfältig sind und das wird sicherlich lange dauern.
Ein Ende der israelischen Luftangriffe im Libanon erwartet Andreas Reinicke. Heute ist davon noch nichts zu merken.
Nein, laut libanesischen Medien haben israelische Kampfflugzeuge die Stadt Tyrus angegriffen. Mindestens 8 Menschen sollen getötet und etwa 30 verletzt worden sein. Israel wirft der Hisbollah-Miliz vor, sich in der südlibanesischen Stadt zu verstecken. Das Problem ist ja, dass die Waffenruhe nur zwischen Israel und dem Libanon vereinbart worden ist, die Hisbollah aber nicht eingebunden ist und solange diese israelische Orte oder Soldaten beschießt, wird sich Israel wohl auch nicht daran halten.
Eine von der UNO eingesetzte Untersuchungskommission zur Gewalt gegen palästinensische Zivilisten im Westjordanland hat heute ihren Bericht vorgelegt. Die Autoren erheben Vorwürfe gegen Israels Regierung.
Ja, sie machen die Regierung Netanyahu mitverantwortlich für Gewalttaten israelischer Siedler gegen Palästinenser. In dem Bericht heißt es, Siedlergewalt im Westjordanland diene den politischen Zielen des Staates Israel und diese sind nach Einschätzung der Kommission der Ausbau jüdischer Siedlungen, die Annektierung besetzter Gebiete und die Vertreibung von Palästinensern. Die Gewalt gegen palästinensische Bewohner hat in den letzten Jahren nach Erkenntnissen der UNO zugenommen. Zwischen Januar 2023 und Dezember 2025 sind danach mindestens 26 Palästinenser von israelischen Siedlern getötet und mehr als 1500 verletzt worden. Und die Armee schütze eher die Angreifer als die Überfallenen, so der Vorwurf.
Gibt es denn auch Kritik an palästinensischen Akteuren?
Ja, in dem Bericht wirft die UN-Kommission auch der Hamas Gräueltaten vor. Als Beispiele nennt sie die Terrorangriffe am 7. Oktober 2023 und Hinrichtungen im Gazastreifen.
Zum Schluss der heutigen Ausgabe blicken wir in den fernen Osten, in das Ostchinesische Meer. China, Japan und Taiwan streiten seit Jahren um territoriale Ansprüche. In den vergangenen Monaten haben sich genau dort immer wieder hunderte chinesische Fischerboote aufgereiht.
Ja, und zwar eins nach dem anderen über hunderte Kilometer. Riesige Formationen sollen das gewesen sein. Und man fragt sich, was hat es denn damit auf sich? Das NDR-Verifikationsteam hat sich auf die Suche gemacht und herausgekommen ist eine spannende Reportage von Merlin Menze und Alice Pesavento.
Es ist der 25. Dezember 2025, Weihnachten, als auf dem Handy von Jason Wang der Alarm ertönt. Wangs Job ist es, für ein Unternehmen ungewöhnliche Schiffsbewegungen zu beobachten. Und im Ostchinesischen Meer passiert in diesem Moment genau das.
Unsere Systeme haben uns über ein Ereignis in Ostasien informiert. Und daraufhin habe ich begonnen, in der Gegend nachzuschauen.
Wang sieht eine riesige Schiffsformation. Über 2000 Schiffe, die sich nebeneinander aufreihen und eine Art doppelte Wand bilden. Fast 500 Kilometer lang.
Das ist das erste Mal, dass ich mehr als 2000 Schiffe gesehen habe, die zusammenarbeiten. Ich gebe zu, ich werde alt und manchmal mache ich mir Sorgen, dass meine Sehkraft nachlässt. Und ich dachte, ich sehe vielleicht doppelt.
Jason Wang sieht nicht doppelt. Auch auf Schiffstracking-Plattformen sind die Schiffe damals zu sehen. Allesamt chinesische Fischerboote. Und im Januar, März und April kommt es zu weiteren Aufmärschen auf See. Chinesische Medien berichten kaum über die Formation. Die wenigen, die es tun, spielen den Vorfall herunter. Auf einer Online-Plattform heißt es zum Beispiel:
Die Ansammlung von Tausenden von Fischerbooten ist im Wesentlichen lediglich darauf zurückzuführen, dass die Fischer den Fischschwärmen folgen.
Haben Chinas Fischer nur gemeinsam gefischt? Oder ist es eine Übung des chinesischen Militärs? Der NDR hat dem Meeresbiologen Daniel Pauli von der British Columbia University die Bilder der Mauer auf dem Meer gezeigt. Es sind überwiegend Trawler mit langen Netzen, die sich mit nur wenigen hundert Metern Abstand aufgereiht haben.
Die hindern sich gegenseitig, die können nicht trawlen. Wenn sie so nah aneinander sind, ihre Trawls werden sich ineinander verfangen. Das ist sogar gefährlich. Es kann Unfälle geben. Wenn sie das machen würden, da haben sie nicht gefischt.
Jason Wang, der die Formationen entdeckt hat, ist sich sicher, dass nur das chinesische Militär in der Lage ist, so viele Fischerboote auf einmal zu koordinieren.
Dass plötzlich 2000 Schiffe aufhören zu fischen und dann eine erhebliche Menge Treibstoff verbrauchen, um ihre Position auf See zu halten, ist ungewöhnlich. Das erfordert Koordination und Timing.
Militärexperten gehen von einer Übung der chinesischen Fischermiliz aus. China hat neben Indonesien die größte Anzahl an Fischerbooten. Für das Militär müssen sie Aufgaben übernehmen, spionieren, auch drohen. Offiziell bestreitet China das. Aufgabe der Fischermiliz ist laut Experten vor allem, Informationen zu sammeln, Chinas Macht auf dem Meer auszubauen und seine Gebietsansprüche gegenüber anderen Ländern durchzusetzen.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Danke für euer Interesse.